FM4
Filmpodcast.
Herzlich willkommen zum FM4 Filmpodcast, sagen
Pia Reiser
und Christian Fuchs. Ja, ein Filmpodcast im Zeichen des Wunders.
Ja, und der Superhelden. Nach einem Jahr, glaube ich, ohne Superheldenkino widmen wir uns heute wahrscheinlich der berühmtesten Superheldin, oder? Des Comic-Kanons.
Ich glaube schon mit Abstand eigentlich. Sie gilt so quasi mit den ganz großen DC-Figuren Superman und Batman als wichtigste, nämlich Wonder Woman.
Genau, bürgerlicher Name Diana Prince, darüber werden wir auch noch reden. Vielleicht nur ganz kurz, bevor wir uns den Filmen widmen, ganz kurz was zur quasi zur Figur Wonder Woman. Wo kommt die her? Und da wird es eigentlich schon komplizierter als bei Batman und Superman, deren Entstehungsgeschichte ja, glaube ich, wirklich jeder in knappen Worten erzählen kann, der vielleicht auch noch nie ein Comicheft in der Hand gehabt hat, weil man alleine die Szene, wie Batmans Eltern nach dem Kino umgebracht werden und die Perlenkette zersplittert und rollt davon. Und in dem kleinen Jungen wächst natürlich der Gedanke, man muss was gegen das Böse der Welt tun. Das kennt jeder, ebenso wie Superman, der von einem anderen Planeten bei einer Farm landet, oder? Und dort
genau,
aufwächst.
In so einer kleinen Kapsel wird auf die Erde geschickt.
In der Pampa. Und bei Wonder Woman ist es erstens ein bisschen komplizierter, weil es mischt irgendwie griechische Mythologie mit der modernen Welt. Das heißt, Wonder Woman ist eine Amazone, sie wächst auf einer Insel auf, wo nur Frauen sind. Sie ist umgeben von Kriegerinnen. Dort leben auch nur Frauen. Und da fragt man sich dann natürlich, wo kommt die kleine Diana her? Und da gibt es auch zwei Varianten, weil die eine Variante ist, ihre Mutter, Königin Hippolyta, hat sie aus Lehm geformt. Und dann hat man aber 2011, glaube ich erst, gab es ein Comic, wo dann gesagt wurde, na, stimmt eh alles gar nicht. Zeus und Hippolyta haben eben dieses Kind gezeugt, das aber auch von verschiedenen Göttern und Göttinnen mit Geschenken bedacht worden ist. Und so ist sie eben nicht nur wunderschön, sondern auch sehr stark und hat einen starken Gerechtigkeitssinn.
Ja, und wirklich gezeugt, im bildlichen Sinn ist sie von William Moulton Marston und seiner Frau Sadie Marston geworden. Wonder Woman, die haben diese Comicfigur erfunden. Und allein diese Figur, es gibt, glaube ich, einen ziemlich interessanten Film über Mr. Marston, den ich leider noch nicht gesehen habe, vorhin einen Trailer angeschaut. Allein diese Figurenwerdung ist total spannend, weil Marston hat sich in den 40er Jahren als Feminist bezeichnet. Er war ein Psychologe und Comic-Fan und nebenbei auch der Erfinder des Lügendetektors, also nicht des Lügendetektors, aber einer Variante davon, die er dann auch in die Comics eingebaut hat, diese Variante mit dem goldenen Lasso, das Lasso of Truth im Englischen, wo man dann die Wahrheit sagen muss, wenn man davon umschlungen wird. Und zu diesem ganzen Feminismus und dieser sehr frühen Gender-Soziologie kam dann aber auch noch eine Vorliebe für Bondage dazu. Bei diesem Paar, bei diesem Ehepaar Marston. Und das war eine sehr ambivalente Geschichte, diese Erfindung von Wonder Woman, die man nicht so einfach in irgendeine Richtung schieben kann oder abhaken kann.
Nein, aber das Ehepaar hat ja auch mit einer dritten Frau zusammengewohnt, mit der sie auch eine Beziehung hatten. Das ist ja auch legendär oder wie sagt man, sensationell und aufsehenerregend in den 30er, 40er Jahren. Und irgendwie die Figur Wonder Woman ist quasi von der Ehefrau des Autors sehr beeinflusst worden, aber eben auch von dieser, ich nenne sie jetzt mal die Geliebte, von der Geliebten der beiden. Und das ist schon eine, finde ich, eine super Origin-Story. Und irgendwann gab es dann anscheinend auch so viele Fessel- und Bondage-Szenen, dass er immer wieder gebeten worden ist, die ein bisschen weniger reinzuzeichnen, weil das irgendwie zu arg ist. Und zur Zeit von Joe McCarthy gab es ja so große Kampagnen quasi gegen alles, was einem irgendwie verdächtig vorkam. Und da gab es auch große Hetzkampagnen gegen Batman und Wonder Woman, weil Batman, der ewige Junggeselle, galt quasi als homosexuell und das sollten keine Kinder lesen. Und bei Wonder Woman wurde ihm gesagt, die ist lesbisch und das soll auch niemand lesen. Aber diese beiden Comic-Helden und Heldinnen haben überlebt und sind jetzt eigentlich so gemeinsam mit Superman das DC-Triumvirat, oder?
Ganz genau. Und zur Popularität, vor allem in Amerika, von Wonder Woman hat beigetragen, dann in den 70er Jahren eine Fernsehserie. Das war so dieses Golden Age of Trash-TV, würde ich es jetzt nennen, und zwar nicht im abwertenden Sinn. Und Linda Carter war damals Wonder Woman und hat diese ganzen Widersprüche, die dieser Figur wirklich eingeschrieben sind, auf den Punkt gebracht. Sie hat ja auch in gewisser Weise die Farben der amerikanischen Flagge in ihrem Kostüm, ist dann doch aus dem alten Griechenland oder eine mythologische Figur. Also da kommt unglaublich viel zusammen. Und das wurde dann ja in den 70s mit allem, was dazugehört, so richtig pompös inszeniert im Fernsehen. Wobei damalige Superhelden-Fernsehserien hatten nie diese großen Spezialeffekte. Es gab auch nie die großen Bösewichte aus den Comics. Das wäre viel zu teuer gewesen umzusetzen. Also meistens war die alte Wonder Woman damals auf der Jagd nach gewöhnlichen Gangstern von nebenan.
Ja, so Diebe auch einfangen oder Kinder irgendwo rausretten. Und da werden wir später drüber reden. Ich frage mich ja, ob es nicht an der Zeit wäre, auch die Superhelden und Superheldinnen im Kino mit profaneren Dingen und Aufgaben zu beschäftigen und nicht immer gleich die Welt explodieren zu lassen.
Das stimmt. Was wirklich toll ist an dieser Figur ist, wenn man andere Superheldinnen anschaut, ich schaue jetzt auf Black Widow zum Beispiel aus dem Marvel-Universum als Vergleich, da ist immer so diese Traumatisierung ein Teil davon. Die Traumatisierung von Batman, seine Eltern werden erschossen. Also in den letzten 10, 20 Jahren sind Superhelden-Verfilmungen überhaupt sehr, sehr düster geworden. Und das Trauma steht immer im Mittelpunkt. Und eigentlich ist Wonder Woman, so wie Superman, eine total naive Figur, die wirklich an das Gute glaubt und die jetzt nicht so, dunkle Facetten hat. Die dunklen Facetten, die Ambivalenzen findet man eben bei der Erfindung der Figur, bei den Hintergründen, bei den Zeichnern und bei den Autoren. Aber die Figur selbst ist eigentlich so ein strahlendes Wesen, die sich die gute Laune nicht gerne verderben lässt.
Ja, viel eher bei Superman auf jeden Fall als beim dauerbrodelnden Batman, der ja die Welt im Grunde auch nicht ausstehen kann. Aber wahrscheinlich, weil Superman und Wonder Woman auch von so absurden Orten kommen, wie eben einem anderen Planeten oder einer unglaublich wunderschönen Insel, wo es immer schön warm ist und wo das Meer ist und wo nur Frauen sind, die sich gut verstehen, sind die gut aufgewachsen, glaube ich, und kommen eben mit Optimismus in die Welt.
Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir am Weg zum ersten Film, zum ersten Wonder Woman-Film über den Umweg doch einer Traumatisierung auch zu dieser Figur, nämlich die Regisseurin Patty Jenkins. Patty Jenkins ist die Person, die hinter beiden Wonder Woman-Filmen steht. Sie hat 8 Jahre, glaube ich, oder 10 Jahre im Vorfeld schon am ersten Film gearbeitet, hat alle möglichen Bemühungen unternommen, diese Figur, die sie von Kindheit an begleitet, auf die Leinwand zu bringen, kommt aber eigentlich aus der Indie-Szene. Und ist ja mit dem Film Monster dann bei den Oscars gelandet. Aber was ich mit Traumatisierung meine, als Patty Jenkins 7 Jahre alt war, ist ihr Vater gestorben. Der war damals erst 31 Jahre alt und das war so ein Kampfpilot, der auch im Vietnamkrieg war. Und dieser frühe Tod des Vaters, das ist das große Trauma, hört man auch bei Podcasts mit Patty Jenkins, in ihrem Leben gewesen. Und sie hat dann, ich glaube, sie war 10 oder so, 9 oder 10, den Film Superman gesehen. 1979, ein Film, der auch hier im Podcast schon ein paar Mal aufgetaucht ist. Ein unglaublich schöner, auch herrlich naiver Popcorn-Superheldenfilm, ganz weit weg von den heutigen Verfilmungen. Und dieser Film hat einiges geändert im Leben von Patty Jenkins. Ihre Liebe zum Kino ist durch den Film entstanden, aber weil ja auch Superman ein Weise ist und seine Eltern auf dem Planeten Krypton gestorben sind, konnte sie sich unglaublich gut mit dieser Figur identifizieren. Und auch der Regisseur Richard Donner ist für Patty Jenkins so ein spiritueller Mentor geworden. Also sie hat Richard Donner und seine Filme geliebt. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge, ohne jetzt so Superman-Splaining zu betreiben, wichtige Faktoren für diese Wonder Woman-Filme.
Ja, es ist so lustig. Du hast mir letzte Woche dann einen Podcast empfohlen, wo sie mit Marc Maron spricht. Und wenn man dann das unglaublich nervige Marc Maron-Intro überwunden hat und Patty Jenkins endlich zu Wort kommt, dann ist man so richtig verliebt in diese Frau, die irgendwie auch so eine unglaublich interessante Geschichte des Aufwachsens hat, weil sie total zufällig in die Punk-Szene reingestolpert ist und eigentlich großer Punk-Fan war, aber auch die Assistentin von, jetzt weiß ich gar nicht, Allen Ginsberg oder William S. Burroughs war und Keith Haring gekannt hat. Und es gibt anscheinend eine sehr berühmte Postkarte, wo Keith Haring am Boden gerade quasi arbeitet und hinter ihm steht Allen Ginsberg und daneben steht irgendwo, sie sagt, a teenage girl with a mohawk, und das ist eben sie. Das heißt, die kommt irgendwie aus einer Ecke, wo man jetzt nicht sagen würde, na, die landet sicher mal beim Superhelden-Blockbuster-Kino. Und was aber ein bisschen, was fast schade ist, finde ich, ist, dass ihr Indie-Spirit und ihre Rebellion Vor allem im zweiten Teil, über den wir dann auch reden werden, weil der jetzt ab 19.02. verfügbar ist auf diversen Streaming-Kanälen, gar nicht mehr vorhanden ist. Im ersten aber sehr wohl, finde ich.
Genau, diesen Spirit hat sie leider irgendwie verloren oder eingebüßt. Wir hoffen, der Spirit kommt wieder. Jetzt haben wir schon ein bisschen unsere nicht so gute Meinung zu Wonder Woman 1984 angeteased. Aber vorher eine kleine Lobeshymne. Also es wird, glaube ich, heiß-kalt in diesem Podcast. Es ist einer dieser Fälle, wo der Originalfilm wirklich ein kleiner Meilenstein in seinem Genre ist und die Fortsetzung ein Downer sondergleichen. Das ist unser Spoiler gleich am Anfang.
Das stimmt, ja. Aber mich würde jetzt noch interessieren, bevor wir über Wonder Woman reden, den Film aus dem Jahr 2017, davor hatte ja Gal Gadot als Wonder Woman schon Mini-Auftritte quasi in den anderen Zack Snyder-Filmen. Die hast du beide gesehen, oder?
Ja, der erste größere Auftritt von Wonder Woman ist in Batman vs. Superman, Dawn of Justice, ein ziemlich umstrittener Film von Zack Snyder, der aber schon seine Momente hat, finde ich, also so großes Pathos halt und leider auch sehr viel CGI-Wahnsinn. Und in diesem Film taucht Diana Prince alias Wonder Woman auf und in einer entscheidenden Stelle, es gibt so einen endlos langen Schlusskampf. Also all diese Filme haben ja Schlusskämpfe, die gefühlt Stunden dauern. Und in diesem Schlusskampf kommt dann Wonder Woman, Superman und Batman zur Hilfe gegen einen außerirdischen Feind. Und das ist ein ganz genialer Auftritt, weil für diesen Kurzauftritt hat Hans Zimmer gemeinsam mit dem DJ Chunky XL das Wonder Woman-Thema, das neue, kreiert. Und es ist halt so wie ein kurzes Metal-Gitarrenstück. Ich kann die Melodie jetzt nicht nachsingen, das würde klingen wie Beavis und Butthead. Aber das ist ein sehr, sehr fantastischer Auftritt und da zeichnet sich schon auch ab am Ende, dass es sowas wie die Justice League geben wird. Und vor dem Justice League-Film, der ja auch eine eigene Geschichte hat, eine sehr dubiose, kommt dann aber der Wonder Woman-Film ins Kino, wo sie dann quasi ihren eigenen großen Blockbuster hat.
Ja, und es war auch an der Zeit, weil nach unfassbar langen Jahren, wo irgendwie Marvel uns im Jahrestakt quasi einen männlichen Superhelden auf die Leinwand geschmissen hat und dessen Geschichte erzählt hat, hat es dann wirklich wahnsinnig lange gebraucht, bis eine Superheldin einen eigenen Film hatte. Und da war man, glaube ich, auch sehr unter Zugzwang, den auch von einer Frau inszenieren zu lassen, um mal all diese völlig zurechten Vorwürfe irgendwie auch ablocken zu können und sagen, okay, jetzt haben wir auch Wonder Woman und Regie führt auch noch Patty Jenkins. Der letzte Frauen-Superhelden-Film davor war, glaube ich, Elektra und das war sowas wie 2006 und das war auch zu einer Zeit, wo Superheldenfilme auch noch irgendwie sehr viel trashiger und B-Movie-artiger, finde ich, inszeniert worden sind. Patty Jenkins ist aber auch eine lustige Wahl, weil ihr letzter Film ist auch Jahre her, weil das war nämlich 2003 Monster. Also manchmal versteht man auch die Karrieren von Regisseuren und Regisseurinnen so überhaupt nicht. Aber die ist jetzt natürlich auf dem Höhenflug, weil sie wird auch, glaube ich, einen Star-Wars-Film machen, noch einen, glaube ich, Actionfilm mit Gal Gadot und weitere Wonder Woman-Filme.
Genau, und Monster, das war eben ihr Film über die Serienkillerin Aline Wuornos mit Charlize Theron in der Hauptrolle, die dann auch den Oscar bekommen hat. Und man hätte sich danach eigentlich so ein bisschen edgy Indie-Kino erwartet. Aber eben, wie sie in unzähligen Interviews und Podcasts sagt, Patty Jenkins, diese Figur eben, schon wie erwähnt, von Wonder Woman verfolgt sie ihr ganzes Leben lang. Gleichzeitig eben auch dieser Superman- und Richard Donner-Einfluss. Und das muss ja eine komische Kombination gewesen sein, die man auch sieht, wenn man sie weiß. Nämlich auf der einen Seite Zack Snyder als ja auch visuelles Mastermind des DC-Universums und dann Patty Jenkins, weil Zack Snyder hat sogar eine Figur wie Superman hergenommen und sie verdunkelt in gewisser Weise. Also seine Filme sind ja überhaupt reinstes Black-Metal-Bathos fast schon. Und dann kommt sie mit ihrer sehr hellen und sehr positiven Vision, die unglaublich erfrischend ist. Und als ich den Film gestern nochmal gesehen habe angesichts des nicht so guten zweiten Teils, war bei mir wieder hellste Begeisterung. Also ich habe dann wirklich auch, glaube ich, auf der Couch dieses Wonder Woman-Thema mitsingen versucht. Das kommt auch daher, dass diese Figur so speziell ist. Sie ist unglaublich stark, sie hat Superkräfte, eben vergleichbar mit Superman. Aber gleichzeitig hat sie eine gewisse Naivität. Allein schon dieser Glaube ans Gute von dieser Amazoneninsel wird sie in den Ersten Weltkrieg geworfen. Und trotzdem hat sie diesen Glauben an das Gute und das beschert uns Szenen, die erinnern ein bisschen so als an Clark Kent in New York damals, wo er halt so herumtapst und wo sich alle über ihn lustig machen. Und es gibt dann so Szenen drin, Wonder Woman in der modernen Welt, also in der Welt des Ersten Weltkriegs und dieser Zeit, ganz köstlich, auch beim zweiten, dritten Mal anschauen.
Ja, die sicherlich Anspielungen sind auch daran, wie, weil Superman kannte ja quasi die Welt der Menschen schon, aber er ist halt auf einer Farm aufgewachsen und wie er dann das erste Mal in der Stadt ist, dann hat er auch so seine Probleme mit Drehtüren und ähnlichem und ähnlich geht es dann eben Diana. Sie wird im ersten Teil nie Wonder Woman genannt, oder?
Sie wird im ersten Teil nicht Wonder Woman genannt, ja. Vielleicht sollte man ganz kurz, für die, die es nicht gesehen haben, die Geschichte noch nachskizzieren.
Ja. Es ist auch so schön, der Film beginnt so schön eben auf dieser Insel Themyscira, die an der, soll in Griechenland sein, wurde aber wie alles in Hollywood an der Amalfi-Küste gedreht. Also die Amalfi-Küste muss für Hollywood für alles herhalten und es schaut wunderschön aus. Offenbar hat hier auch Zack Snyder nicht seine übliche Farbgebung reinpressen können, weil das schaut einfach nur aus wie eine wunderschöne Urlaubsinsel. Die Amazonen sind natürlich, wir wissen da noch gar nicht, zu welcher Zeit es spielt. Das finde ich auch ganz interessant, weil die sind natürlich so, ich nenne es immer Fantasy-Mittelalter-mäßig oder nein, eigentlich Fantasy-Antike angezogen, was jedem Film, egal wie groß das Budget ist, immer so einen leicht trashigen Look gibt. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass man irgendwie diese Bögen und diesen Kopfschmuck und diese Waffen, die schauen einfach immer aus, als wären sie aus dem Faschingsgeschäft. Das tut aber der unglaublich tollen Eröffnungsszene von Wonder Woman keinen Abbruch. Und ich habe da auch zum ersten Mal erlebt etwas, worüber ich in der Theorie sehr viel rede, nämlich die Wichtigkeit von Repräsentation, an die ich auch sehr glaube. Aber mich hat es noch nie so sehr erwischt wie bei Wonder Woman, wo einfach da mal, ich sage jetzt mal 10 Minuten oder 15 Minuten lang, keine Männer mitspielen und zwar und oder auch nicht, es geht im Hintergrund eigentlich um einen Mann, sondern man sieht einfach nur Frauen und zwar ganz glückliche und starke und kämpfende Frauen in der Sonne. Und das war ganz unglaublich. Also es war ein sehr erhebender und super großer Hollywood-Moment, weil es ja oft, wenn dann Frauen im Kino vorkommen, geht es ja auch sehr oft um Problemabarbeitung und das ist aber hier auch gar nicht der Fall, sondern wir sehen einfach nur dieses Leben auf dieser Insel und wir lernen die kleine Diana noch kennen. Man wundert sich natürlich eben, wo kommt dieses Kind her? Das wird einem dann erklärt. Und dann sieht man sie eigentlich schon erwachsen. Sie beginnt dann ein Kampftraining, zuerst gegen den Willen ihrer Mutter, die natürlich ihr Kind behüten möchte. Und man muss vielleicht noch sagen, die Amazonen trainieren quasi versteckt vor der Welt, weil sie damit rechnen, dass Gott Ares irgendwann wieder angreifen wird und da wollen sie gerüstet sein. Bisschen ein Fehler ist, finde ich, der Amazonen, dass sie nicht so ein bisschen schauen, welche Entwicklungen in der echten Welt vor sich gehen, weil als dann eben die Kämpfer aus dem Ersten Weltkrieg ein bisschen aus Versehen auf dieser Insel landen, sind natürlich die Amazonen völlig fassungslos, weil die haben noch nie eine Gewehrkugel gesehen.
Genau, es gibt so ein Schutzschild, so ein unsichtbares, rund um diese Insel, abgeschirmt von der Welt. Und ein Pilot aus dem Ersten Weltkrieg stürzt ab durch dieses Schutzschild durch im Meer. Und dieser Pilot, Steve Trevor, wird von Chris Pine gespielt. Chris Pine, der Captain Kirk, unter anderem aus den Star Trek-Verfilmungen, aus den neueren, wo es auch dann was zu sagen gibt, weil ich finde, im Grunde Chris Pine ist die beste William Shatner-Reinkarnation und Verkörperung in gewisser Weise, ohne diese ein bisschen sozusagen dürfen Aspekte von William Shatner. Aber Chris Pine ist wie so eine Wiedergeburt und ich finde, er wirkt auch dann in dieser Begegnung mit Prinzessin Diana, wirkt er dann auch so, ja, wie ein Captain Kirk, der auf einem fremden Planeten landet, also wie in diesen alten Raumschiff Enterprise-Folgen. Also auch da gibt es, finde ich, Querbezüge, die man, glaube ich, nicht nur reininterpretiert, weil ja Patty Jenkins komplett aus dieser Generation stammt, die auch mit Star Trek und so aufgewachsen ist.
Das stimmt. Chris Pine definitiv, finde ich, ist der beste der Hollywood-Chrisse. Die werden ja immer so gerankt. Da gehört Chris Hemsworth, glaube ich, auch noch dazu, Chris Evans. Ich finde auch, Chris Pine ist großartig. Ich schaue zwar Star Trek nicht an, weil ich hasse den Weltraum in Filmen, aber in dem unglaublich tollen Film Hell or High Water, seither bin ich totaler Fan und wer auch so ein großer Fan ist, ist Quentin Tarantino. Der liegt ja, glaube ich, Chris Pine zu Füßen und will, glaube ich, auch irgendetwas mit ihm machen, aber der ist auch hier wirklich toll besetzt und was natürlich ganz lustig ist, er ist ein bisschen die Damsel in Distress in diesem Film, weil er wird dann sehr oft von Diana später gerettet und Patty Jenkins lässt ihn sogar einmal fast nackt auftreten, was sonst immer nur die Frauen in Superheldenfilmen machen, aber da erwischt ihn Diana eben mal, wo er in so einer, glaube ich, heilenden Quelle badet. Und die beiden, muss man sagen, haben auch eine, finde ich, eine tolle Chemie und diese Liebesgeschichte, die sich dann entwickelt, ist ja auch nicht so nebenbei und husch-husch erzählt, wie das oft der Fall ist, weil man das Gefühl hat, man muss jedem Superheldenfilm auch irgendwie so eine Beziehungsebene geben, sondern die finde ich sehr glaubwürdig. Also ich konnte es total nachvollziehen, dass die zwei sich irgendwie mögen.
Genau, und der Pilot erzählt dann den Amazonen und der zukünftigen Wonder Woman, dass draußen der Erste Weltkrieg tobt, ein Krieg, der die Menschheit zu vernichten droht. Und bei dieser Erzählung assoziieren die Amazonen sofort den Kriegsgott Ares damit. Und Diana beschließt dann mit dem Piloten Steve, die Insel zu verlassen, in die Welt draußen zu gehen, den Kriegsgott zu finden und ihn zu töten und damit den Ersten Weltkrieg zu beenden. Und diese Flucht von der Insel beschert uns eine von zwei, finde ich, ganz, ganz fantastischen Szenen. Die andere ist eher martialischer, aber es ist eine Szene in einem Boot, wo sie dann von der Insel wegfahren, die für mich wie eine Wiederauferstehung klassischer Screwball-Comedy ist, mit ein bisschen so 70er-Jahr-Sleaziness dabei, aber es ist einfach, allein die Chemie zwischen diesen beiden Darstellern, es gibt ein bisschen leichte Anbahnungen, dann doch wieder nicht, was sich da abspielt, das ist einfach, da sprühen die Funken, wenn man so sagt.
Das ist total großartig. Er ist total verwirrt von ihrer Naivität und natürlich auch irgendwie auch von ihrer Schönheit, nur weiß er überhaupt nicht, was weiß diese Frau, die da irgendwie quasi in der Abgeschlossenheit aufgewachsen ist von der echten Welt. Es stellt sich dann heraus, sie weiß eh sehr viele Dinge, weil sie haben dann so ein, also er versucht dann, glaube ich, so rauszufinden, ob sie weiß, was Sex ist oder so, und da ist sie so völlig offen, sagt ja natürlich, aber sie sagt dann irgendwie, for the pleasure of the flesh, you don't need any man oder so. Und offenbar ist das ein Dialog, wo sehr viel improvisiert worden ist, was ich auch toll finde, dass da bei so einer Groß-Millionen-Dollar-Produktion auch irgendwie noch Platz ist, dass man sagt, improvisiert's mal was. Und diese Bootsüberfahrt ist ganz toll. Und dann kommt eben die Phase, über die wir eh schon geredet haben, Diana hat dann nur so einen Umhang um und da trägt sie ihr Kostüm und würde quasi sofort auffallen, wo kommt die her? Und sie wundert sich dann natürlich über alles, was in dieser Welt passiert, wie die Leute ausschauen, wie sie sich verhalten. Vor allem aber auch darüber, weil das kennen sie natürlich überhaupt nicht, wie mit Frauen umgegangen wird. Und das fand ich ganz super. Also, dass Frauen mancherorts nicht erlaubt sind, dass sie sich so komisch anziehen müssen, dass sie ein Korsett haben, dass sie Kleider haben, in denen man sich nicht bewegen kann. Das ist, finde ich, so ein, also erstens wird es auf eine komische Bahn gehoben. Es ist natürlich lustig, aber es ist auch sehr schlau, weil man dadurch dann mal wieder denkt, ja stimmt eigentlich, warum wurden Frauen irgendwie jahrhundertelang eingeschnürt in furchtbare Gewänder und haben immer was getragen, um schön auszuschauen, aber konnten sich nicht bewegen. Und Diana entscheidet sich dann auch für ein eher maskulines Outfit, aber sie ist natürlich noch wunderschön. Sie trägt dann so quasi eine Brille und einen Hut, um von ihrer Schönheit ein bisschen abzulenken, was wieder so ein, eher auch ein Comic, aber auch so eine Film Noir und Screwball-Comedy-Trope fast ist, quasi die unattraktive Frau mit der Brille, die, wenn sie sie runtertut, schmelzen die Männer hin. Und das ist auch eine unglaublich lustige Sequenz. Sie begeben sich da durch London. Und genau, Diana stolpert durch die moderne Welt und Steve kann ihr die Welt auch nicht so wirklich erklären. Das finde ich auch gut, weil in dem Moment, wo man sich in einer Situation befindet, ist einem ja eh alles klar. Aber wenn dann jemand nachfragt, warum ist das so, hat man keine Antworten darauf.
Und Steve leitet sozusagen als Oberspion so eine kleine Gang von Spionen, die aus aller Welt kommen, die wirklich sehr divers zusammengestellt sind. Es gibt auch einen Native American dabei und er hat eine Sekretärin, die ein bisschen wirkt wie entsprungen aus so französischen Filmen der 60er und 70er Jahre. Also man merkt auch, dass Patty Jenkins ein ganz großes Filmwissen hat und sie zitiert auf sehr feine Weise. Und es ist, glaube ich, ein türkischer Schauspieler.
Ich glaube, ja, weil er trägt dann einen Fes später auch.
Genau, trägt einen Fes. Also es ist eine sehr multikulturelle Truppe, die da sich durch den Ersten Weltkrieg kämpft. Und apropos Kampf, dann kommt eben die zweite epochale Szene, die übrigens nicht geplant war und wo Patty Jenkins lange dafür kämpfen musste, dass sie im Film vorkommt, die sogenannte No Man's Land Szene. Man muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt dieser Szene ist der Film schon 1:10. Mhm. Und in einem Gespräch mit Richard Donner über Superman sagt Patty Jenkins, das Tollste für sie als Kind war, man sieht Superman ganz lang nicht. Und dann gibt es diese Szene, wo Superman zum ersten Mal das Kostüm hat und einen Helikopter durch die Luft trägt und so. Und das ist ein epochaler Moment. Und sowas wollte sie wiederholen. Diese Anspannung Wonder Woman, wann ist sie endlich Wonder Woman? Und in dieser Szene, in den Schützengräben im Ersten Weltkrieg, im Niemandsland, da geht es dann darum, ein Dorf zu retten. Und sie schlägt sich durch, wehrt alle Kugeln ab. Das Wonder Woman-Thema flackert zum ersten Mal auf. Und trotz CGI-Wahnsinn, und es schaut alles unglaublich künstlich aus, ist die Szene, ja, kriegt man Herzklopfen dabei.
Ich finde die auch ganz toll. Es ist natürlich auch, finde ich, immer was anderes, ob das jetzt ein erfundener Kampf ist, den sich halt ein Drehbuchautor ausgedacht hat, oder man siedelt das in einem Krieg an, den es tatsächlich gegeben hat. Das finden manche Leute immer moralisch schwierig. Ich finde das filmisch immer viel interessanter. Darum mag ich auch diesen einen X-Men-Film so gern, wo es dann um die Kuba-Krise geht, wo halt dann mittendrin Magneto agiert. Und ich finde auch hier Diana Prince quasi im Schützengraben des Ersten Weltkriegs gibt der Erzählung auch eine ganz andere Schwere, ohne das in irgendwas Comichaftes oder so zu verzehren. Ich finde auch, das ist eine super Sequenz. Wir haben noch gar nicht erwähnt, warum sind die da überhaupt unterwegs? Weil Steve, der Spion, eben herausgefunden hat, dass Dr. Poison, eine, glaube ich, spanische, ganz böse Wissenschaftlerin mit einem, die ist so ein super Bösewicht, die hat quasi ihr Gesicht ist schon zerfetzt von all ihren Experimenten mit chemischen, gefährlichen Dingen. Das ist so eine Phantom, der operartige Maske auf der einen Seite.
Ja, wie aus einem spanischen Wrestlerfilm, so ganz sleazy, ja. Oder wie aus einem Georges Franchu. Also war die Face-Klassik. Also da kommt alles zusammen, auch da wieder die Referenzen so feingesetzt.
Ganz super. Und die wollen sie stoppen. Sie wissen, wo die und der böse Ludendorff, heißt er, glaube ich, gespielt von Danny Houston, auch ganz super unterwegs sind. Und die wollen sie eben außer Gefecht setzen, beziehungsweise denen dieses gefährliche Gas, was die hier entwickeln, abnehmen. Die Comic-Handlung, glaube ich, von Wonder Woman ist ähnlich, spielt aber im Zweiten Weltkrieg. Und ich war hier sehr froh, muss ich sagen, nicht schon wieder Cartoon-Nazis auf der Leinwand zu sehen. Weil das ist was, was man schon, finde ich, so unglaublich oft gesehen hat. Und das ist dann doch nochmal was anderes. Ich finde den Ersten Weltkrieg auch hier als Background-Setting unglaublich interessant.
Auf jeden Fall. Und jetzt kürzen wir es ein bisschen ab, damit wir auch über den zweiten Film reden können. Es ist dann so, es kommt zu einem Schlusskampf. Also wir spoilen es jetzt schon, was den ersten Teil betrifft. Beim zweiten Teil werden wir uns ein bisschen zurückhalten. Weil den ersten Teil, glaube ich, kann man ja schon als gesehen ansehen bei vielen. Und es kommt zu einem Schlusskampf. General Ludendorff gegen Wonder Woman. Diana glaubt, hinter ihm verbirgt sich der Kriegsgott Ares. Als er dann aber stirbt mit dem Schwert, sie ersticht ihn, endet der Erste Weltkrieg nicht, es geht alles so weiter und anscheinend war doch nur ein Mensch, aufgepusht durch Drogen, mit Superkräften teilweise ausgestattet, er war aber ein Mensch und dann kommt eine große Enthüllung, soll man die jetzt...
Ja, ich finde schon. Es ist ein vier Jahre alter Film,
genau.
Ich glaube. Ja.
Und es ist ein Schauspieler, der eigentlich in sehr coolen britischen Arthouse-Filmen mitspielt, in Fernsehserien wie Fargo, nämlich David Tulis, der einen britischen Politiker spielt. Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Politiker, aber ich glaube einen sehr hochrangigen, oder?
Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber ich glaube, irgendein Minister ist auf jeden Fall.
Ein Minister. Und dieser britische Minister, das wird sehr geschickt enttarnt am Schluss, ich habe es nicht geahnt, entpuppt sich dann als Kriegsgott Ares.
Ja, ich finde, es ist das gute alte Spoiler-Casting, weil ich bin völlig blind in diesen Film gegangen. Ich habe ihn noch jetzt erst angeschaut, aber das war mir völlig klar, weil mir ansonsten die Rolle für David Thewlis zu klein gewesen ist. Das ist mir erst einmal passiert, nämlich bei Girl with the Dragon Tattoo, wo Stellan Skarsgård eine Rolle hat, wo man sich zuerst denkt, warum? Und dann denkt man sich, das ergibt nur Sinn, wenn er der Mörder ist. Und ähnlich ging es mir hier, aber vielleicht sind nicht alle so verschroben wie ich und konnten überrascht werden von der Enthüllung.
Ja, und dann kommt eine Sequenz. Ich erinnere mich, als ich den Film damals gesehen habe, bis dahin war ich in totaler Euphorie. Und dann kommt so dieses ganz klassische, dieser Schlusskampf, der so quasi am CGI-Fließband gedreht scheint. Und alle Kritiker damals, was ich so nachgelesen habe, haben den Film gefeiert und gemeint, ja, der Film ist fantastisch. Er wäre eigentlich ein kleines Comic-Kino-Meisterwerk bis auf diesen öden Schlusskampf. Und es tut eigentlich weh zu hören, wenn Patty Jenkins in Podcasts und Interviews meint, der Film ist komplett ihr Kind, nur dieser Schlusskampf wurde ihr aufgezwungen von Warner. Ich vermute jetzt auch ein bisschen Zack Snyder dahinter, muss ich sagen, weil es ist komplett seine Ästhetik. Und Justice League, was da noch kommt oder was es schon gab, schaut zur Gänze so aus, also der ganze Film wie dieser Schlusskampf. Ja, das ist das einzige Manko quasi, was ein bisschen so den Film dann am Schluss im Durchschnitt versinken lässt, aber als Ganzes ja ungetrübte Freude.
Ich finde ihn auch ganz toll. Es ist auch eher ein, finde ich, ein Abenteuerfilm, eher ein Indiana Jones-Film vom Gefühl her als ein Superheldenfilm, weil Patty Jenkins eben diese Wonder Woman-Momente so gezielt einsetzt und so sparsam dosiert. Man weiß jetzt erst nicht, was sind ihre Kräfte. Dann fängt sie, glaube ich, einmal eine Kugel, um Steve zu beschützen. Dann gibt es die berühmte No-Man's-Land-Sequenz und die hätte eigentlich auch gereicht, um uns zu zeigen, was sie alles kann. Aber eben, wie du sagst, leider gibt es dann den Zack Snyder I will destroy you Endszene, die einen völlig, weiß ich nicht, einerseits ist man danach völlig fertig, weil er so laut und schier ist, andererseits ist man auch so leer, weil es bedeutet nichts. Ich wollte nur sagen, was ich an Wonder Woman, was mich auch erstaunt hat, ist, wie sie den Ludendorff umbringt, weil Superhelden töten ja manchmal Leute, ohne dass man drüber nachdenkt. Batman schubst ja oft, keine Ahnung, ganze Polizeitruppen oder irgendwas zur Seite. Und ich kann mich aber nicht erinnern, dass Superhelden tatsächlich eben so 1:1 Frau gegen Mann Kampf jemanden richtig töten und sie ersticht den ja auch noch. Ich finde, es ist relativ brutal. Ich meine, der ist ein Kriegsverbrecher. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, aber ich meine nur als Abbildung und was das für eine Figur ist, fand ich es interessant, dass sie quasi jemanden mit einem Schwert durchbohrt und dann auch noch draufkommt, hoppala, das war eigentlich gar nicht der, den ich umbringen wollte.
Das stimmt absolut, ist mir auch gestern wieder stark aufgefallen. Und das passt auch gut zu diesem Film, der unglaublich viele Gefühlsregungen durchspielt. Also er ist lustig, komisch, er ist ironisch, er ist selbstreferenziell, er ist komplett over the top, was die Fantasy-Beginnszenen betrifft. Aber er ist eben auch melodramatisch und er meint es auch ernst an gewissen Stellen. Also das ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit, ein letztes Mal Superman-Splaining, obwohl, nein, nicht ganz, die Gemeinsamkeit, dass all diese verschiedenen Dinge ernst gemeint sind. Also auch das Lustige ist ernst gemeint und wir trauern dann auch, das muss man auch noch sagen, Steve opfert sich sozusagen, um einen riesigen Giftgasangriff abzuwehren, explodiert mit einem Flugzeug und Wonder Woman ist wieder alleine am Schluss.
Das stimmt und das ist wirklich dann große Trauer und Verlust und nichts an diesen Filmen ist ironisch, was man ja vom Marvel-Universum nicht behaupten kann.
Ja, und jetzt springen wir einige Jahre später in den zweiten Teil, der damit beginnt, dass das Jahr 1984 ist.
Naja, eigentlich ist zuerst mal wieder Inselzeit, weil es beginnt ja wieder mit einer Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub nach Griechenland-Episode, die eine Episode, die völlig sinnlos ist, die den Film 10 Minuten in die Länge zieht, die man gern am Ende zurückhaben möchte und bei der die kleine Diana, die macht da quasi so bei einer Art Amazonen-Olympischen Spiele mit und sie würde gewinnen, hat aber zwischendrin ein bisschen geschummelt und deswegen wird sie im letzten Moment von Robin Wright gestoppt, die sagt, man darf nie durch die Lüge irgendwas machen, man muss immer ehrlich sein. Und dann zitiert sie fast Handsome Boy Modeling School und sagt, because the truth is all there is oder so. Und um Wahrheit geht es ein bisschen auch dann später, aber an sich ist es eine reine entweder Geldverpulverungssequenz oder aber eine Erinnerung an den ersten Film und noch einmal an Dianas Herkunft.
Genau, es ist aber ein schlechterer Beginn als im ersten Film, weil da kommt diese Introduction so gut rüber, wie du schon beschrieben hast, dieser Insel. Und im zweiten Teil wirkt das einfach nur so wie ein wieder aufgewärmtes, nochmal überzogeneres Over-the-Top-Ding, ohne dass es irgendeine Wirkung hinterlässt. Dann landen wir aber im Jahr 1984 und Diana, 70 Jahre nach dem ersten Teil, ist alleine, sie altert ja nicht. Sie sieht komplett gleich aus, sie ist quasi unsterblich, befindet sich in Washington D.C. und ist am Smithsonian Museum Kuratorin. Irgendwie, auch im Vergleich mit dem ersten Teil, ich weiß nicht, ich bin nicht warm geworden mit ihrer Darstellung. Also vielleicht mochte ich gerade diese Mischung aus Naivität und unglaublicher Stärke und jetzt ruht sie so in sich, aber die Figur ist um eine Spur fader und ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum. Schon am Anfang.
Ja, man fragt sich schon noch ein bisschen, okay, der Verlust von Steve war natürlich völlig tragisch, keine Frage, aber es sind jetzt 70 Jahre vergangen und offenbar lebt sie immer noch alleine und blickt hinauf in den Himmel und denkt an Steve. Und da möchte man doch meinen, sie hat ja auch keinen Freundeskreis oder so. Also es ist, wenn man sich jetzt 70 Jahre in Einsamkeit und Trauer vorstellt, ja auch eine unglaublich tragische Figur. Sie scheint ihren Job sehr gern zu machen. Ich meine, sie muss, glaube ich, auch regelmäßig Job wechseln, weil sonst fällt das auf, dass diese schöne Frau quasi nie altert und immer so toll ausschaut. Ich glaube, in den Justice League-Filmen sieht man sie, glaube ich, am Louvre oder so arbeiten. Das heißt, sie macht wahrscheinlich so eine Museums-Job-Rotation.
Und das ist ja, muss man einwerfen, total absurd. Also das Superman-Dilemma ist ja schon ein Wahnsinn. Superman setzt sich eine Brille auf, ändert Facetten an seiner Frisur und ist Clark Kent und niemand erkennt ihn. Diana Prince schaut ganz gleich aus, also trägt nicht einmal die berühmte Brille oder eine andere Frisur und ist dann plötzlich Wonder Woman und keiner kennt sie. Also da habe ich auch lange nachgedacht.
Und da macht der Film auch, finde ich, einen Fehler, indem er uns nicht klar diese Welt erklärt, in die wir sind, weil der Film beginnt dann Auf eine komische Art und Weise, weil er sich, finde ich, über die 80er Jahre lustig macht, was erstens A, ein alter Hut ist und B, fragt man sich dann, naja, warum lasst ihr ihn dann in dem Jahr spielen? Es zwingt euch ja niemand. Es gibt auch keinen Grund, warum der 1984 spielt. Ich dachte, in dem Film wird dann irgendwas passieren und dadurch wird man irgendwas aus Justice League oder so anders verstehen, aber das nutzt Patty Jenkins überhaupt nicht. Sie will, glaube ich, ihren Film auch gar nicht so einordnen, sondern der soll so für sich stehen. Das heißt, wir sehen am Anfang so eine total cheesy, haha, so schier waren die 80er Jahre, so halt Leute, Schulterpolster, Dauerwelle, sie gehen joggen, sie haben einen Walkman, sie haben rote Porsche und da rettet Diana Prince so im Vorbeigehen quasi eine Frau, die wo runterfällt, eine Frau, die beim Joggen fast überfahren wird und noch irgendjemand und dann gibt es einen Überfall in einer Mall, übrigens eine Mall, die exakt so ausschaut wie die in Stranger Things, also von der sollte man sich vielleicht fernhalten und da vereitelt sie einen Überfall bei einem Juwelier. Aber jetzt nicht auf eine heimlich still und weise Variante, sondern so, dass die ganze Mall quasi hinstarrt, weil da fliegt plötzlich eine Frau mit einem Lasso durch die Gegend und wirbelt alle herum. Sie zerstört aber dabei die Überwachungskamera, so als würde sie darum gehen, ihre Identität zu beschützen. Aber andererseits schauen ja gerade 300 Leute zu. Und ich bin mir nicht sicher, dann gibt es so einen Nachrichtensprecher und der sagt aber nicht auch, ah, Wonder Woman war wieder da und hat alles gerettet, so wie das ja bei Superman der Fall ist, sondern er sagt nur irgendwas von, jemand hat quasi den Überfall vereitelt, aber wir wissen auch nicht, wer das war. Und dass es diese kleine Sequenz ergibt schon überhaupt keinen Sinn. Und das gilt für den ganzen Film eigentlich dann.
Das stimmt, das gilt wirklich für den ganzen Film. Und das ganze 80er-Jahr-Ding, ich muss sagen, mir ging es da so ganz eigenartig damit, weil das 80er-Jahre-Revival dauert jetzt schon viel, viel länger als die realen 80er-Jahre, nämlich eigentlich gefühlt seit dem Jahr 2000, zumindest in der Musik- und Pop-Szene. Ja, und im Film und Serien mit Stranger Things und so, das ist jetzt eigentlich wirklich durch. Der Film springt als allerletzter hoffentlich auf diesen Zug auf, und wirkt eigentlich nur wie eine Referenz auf die anderen 80er-Revival-Filme, aber nicht wie auf die realen 80er, die ja Patty Jenkins sehr gut miterlebt hat. Und auch wenn sie da schwärmt, und sie ist halt so wahnsinnig sympathisch, wenn sie da schwärmt über die Ausstattung und das waren alles echte Kleidungsstücke und so, es wirkt trotzdem wie, ja, wie du schon sagst, eine Stranger Things-Episode, die übrig geblieben ist.
Ja, und es wirkt irgendwie auch ironisch und die Ironie verliert der Film dann aber später und er ist überhaupt so, er zerfällt völlig in lauter Einzelteile, finde ich, dieser Film. Der hat keine Durchgängigkeit, die Geschichte ist schlecht und man wird dann dadurch nicht so reingezogen und man wird dadurch auch viel kritischer und es fallen einem dann Dinge auf und es nerven einen Dinge, über die ich normalerweise überhaupt nicht reden würde, weil man sagt, ja, Plothole kann es ja mal geben oder das ist unlogisch. Aber all das sammelt sich so an, weil das einfach tatsächlich, glaube ich, ein sehr schlechtes Drehbuch im Grunde ist.
Ja, und jetzt kommt die allerletzte Superman-Vergleichsreferenz. Der erste Film Superman und auch der zweite Teil von Richard Lester, die haben beide noch genau diese Mischung, über die wir jetzt so lange schon gesprochen haben, diese Mischung aus Ironie und Ernst, Melodramatik und Pop und alles zusammen. Und dann gibt es, weil die Rechte weiterverkauft wurden, einen Teil 3 und 4. Teil 4 ist offiziell so einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, was auch immer das bedeutet. Und in diesen Filmen entgleitet das alles total zur unfreiwilligen Parodie. Also wer sich den Superman-Mythos nicht zerstören lassen will, sollte einen Bogen um Teil 3 und 4 machen, aus den 80er Jahren von Canon Films produziert. Und genau an diese miesen Superman-Filme schließt jetzt freiwillig Patty Jenkins an. Ich habe sogar einen kleinen Vergleich dann gemacht irgendwie mit den Filmen und das ist genau derselbe Tonfall. Dieser pseudo-lustige, ironische, der einfach überhaupt nicht funktioniert.
Na und das ist auch, glaube ich, das Problem vom Film ist, dass er so leicht und eben lustig anfängt und dadurch eher so einen für eine Komödie bereit macht und später geht es aber dann immerhin doch um die Zerstörung der Welt durch Nuklearraketen und eine Eskalation des Kalten Krieges und das geht sich halt vorn und hinten nicht aus und im Gegensatz zum ersten Teil, der relativ straight eigentlich eine wir müssen die Bösen stoppen Geschichte erzählt und es nebenbei aber schafft A, eine Liebesgeschichte einzuflechten und B, eine Prinzip auch eine Coming-of-Age-Geschichte oder eine Frau von einer einsamen Insel muss sich in der modernen Welt zurückfinden. Aber das ist alles untergeordnet, finde ich, dem Hauptstrang. Und Wonder Woman 1984 hat drei Riesenblöcke Und jeder von diesen Blöcken hat ein unfassbares Problem. Block 1 ist für mich der Zauberstein, über den wir
reden.
Der
Zauberstein, über den müssen wir jetzt reden. Der Zauberstein wirkt wie, jetzt kann man es nämlich sagen, nicht alles in den 80ern war gut und es war auch nicht alles am Kino der 80er gut. Es gab unglaublich miese Blockbuster-Fortsetzungen, es gab so ganz schlechte Fantasy-Epen und der Zauberstein, der da im Mittelpunkt steht, wirkt wie aus diesen Filmen direkt entnommen.
Der Zauberstein ist wie, der steht, ist auch eine Metapher für einen Drehbuchautor, dem nichts einfällt, weil dann nimmt man irgendwas ganz Simples, nämlich, hey, ein Stein, der dir jeden Wunsch erfüllen kann. Das ist unfassbar simpel und einfallslos. Und diesen Stein krallt sich dann quasi der Hauptbösewicht des Films, gespielt von Pedro Pascal, den ich eigentlich sehr gern mag. Der spielt hier Max Lord. Das ist so eine Mischung aus, man kann Trump in ihm sehen, wenn man gar nicht weit denken will. Er ist aber auch so ein, er möchte gern Turbo-Kapitalist, aber auch so Fernsehprediger. Ein bisschen ein schmieriger Typ, der im Fernsehen immer zu einem spricht und der so tut, als hätte er Ölfelder irgendwo und das entpuppt sich dann eh alles als Schwindel, der nicht aufgegangen ist und er hat quasi großes Interesse an diesem Zauberstein, kommt auch an diesen Zauberstein, der gerade im Museum ist, wo Wonder Woman arbeitet, aber anstatt sich jetzt einfach zu wünschen, hey, ich wäre gern urreich oder ich hätte gern Ölfelder, wünscht er sich, er wäre der Zauberstein. Entschuldigung, ist es nicht das Dümmste überhaupt?
Absolut. Und es wird dann eigentlich nicht getoppt, aber doch gleich dumm ist der andere Strang. Ich glaube, der dritte Block, den du vielleicht auch meinst, nämlich der Block um Kristen Wiig. Kristen Wiig spielt auch eine Kuratorin in diesem Museum, eine sehr intellektuelle, extrem nerdige Frau, die sozusagen im Schatten von Diana Prince steht. Man muss auch sagen, all diese feinen Töne, die es im ersten Teil gibt, sind verschwunden. Wonder Woman ist so, wirkt wie aus einer Prada-Reklame entlaufen und stöckelt dadurch das Museum immer super slick angezogen und verkörpert jetzt eigentlich all das, worüber sich der erste Film ein bisschen lustig macht. Und dann kommt diese nerdige Frau, gespielt von Kristen Wiig, eine Außenseiterin, wie man sie aus dem Kino der 80er Jahre kennt. Nur muss man sagen, hat sich das Narrativ eigentlich total geändert. Jetzt sind die Außenseiter und Außenseiterinnen in Filmen ja oft die Helden, beziehungsweise wirken die Filme wie eine Art Empowerment. Und hier ist es dieses klassische Comic-Ding, eine Frau, die komplett verbittert ist, kommt in den Besitz dieses Zaubersteins und was sie sich wünscht, natürlich so stark wie Wonder Woman zu sein und wird dadurch zum Bösewicht. Und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig firm im Postfeminismus, aber für mich geht sich das alles nicht ganz aus und eigentlich wirft dieser Film die Frauenbewegung und das Comic-Kino wieder ein paar Jahre zurück.
Ich fand das auch total schwierig. Vor allem der Film macht diese Sachen, die man seit den 80ern immer gesehen hat, nämlich die batscherte Frau, die irgendwie ein bisschen schier angezogen ist, in hohen Schuhen nicht gehen kann und dann fällt ihr auch noch der Koffer mit den ganzen Papieren runter und das ist sowas, das habe ich echt seit Romcoms 85 nicht mehr gesehen. Und was aber, ich habe mir dann gedacht, wie cool wäre eine Serie, wo quasi Barbara heißt sie, Barbara Minerva und Diana Prince sich irgendwie anfreunden, weil die kurze Phase gibt es ja auch, dass Diana geht dann eben mit ihr essen und sie lacht zum ersten Mal wieder und da gibt es irgendwie eine Verbindung, aber die wird ihm dann zerstört, weil sich Barbara wünscht, sie möchte, und sie weiß sich ja gar nicht, was sie wünscht, sie weiß nicht, dass das Wonder Woman ist, sie wünscht sich, ich wäre so gern wie sie und wacht dann irgendwie eines Tages auf und ist erstens sehr viel selbstbewusster, langsam wird auch ihre Frisur besser und sie braucht keine Brille mehr, ist alles sehr oldschool und sie wird sehr stark, sie macht dann den Kühlschrank auf und hat die Kühlschranktür in der Hand und geht ins Fitnesscenter und kann alles stemmen. Und dann macht der Film auch ein bisschen was Komisches, was er, glaube ich, uns unter MeToo verkaufen will, weil in dem Film gibt es permanent Männer, die Frauen blöd anreden. Und so einen Mann schmeißt dann Barbara irgendwann mal ziemlich brutal durch die Gegend auch. Und ich habe mir dann gedacht, das soll, glaube ich, so Empowerment sein, ist aber irgendwie auch ein bisschen, so wie es hier gespielt wird, daneben. Und man muss dieser Zauberstein funktioniert so, er erfüllt dir deinen größten Wunsch und nimmt dir aber auch das weg. Wie formulieren Sie es, was dich am meisten ausmacht oder einen deiner wertvollsten Besitze oder so? Das heißt, Barbara verliert durch ihre neue Schönheit und Kraft quasi ihre Kindness, würde ich es jetzt mal nennen. Und was wünscht sich Diana natürlich? Sie wünscht sich Steve zurück. Der dritte Problemblock.
Und das ist der dritte Problemblock. Es sind so viele Problemblöcke, dass ich nicht ganz genau gewusst habe, wo du hinsteuerst. Aber das ist wirklich ein Wahnsinn. Also Wonder Woman Teil 1 lebt ja auch von diesem herrlich melodramatischen Ende. Steve opfert sich und sie ist wieder allein. Und man hofft aber auch, dass sie vielleicht jemanden anderen findet, was ja nicht passiert. Und Steve wird zurückgewünscht. Und plötzlich taucht Chris Pine auf und muss sich in den 80er Jahren zurechtfinden. Es gibt ja noch eine politische Kontroverse rund um sein Auftauchen, die fast noch absurder ist als eigentlich der absurde Film. Es ist nämlich so, dass Steve taucht im Körper eines anderen Mannes wieder auf. Mhm. Und irgendwie nach kurzer Zeit dann, ich weiß nicht, ob der Film das einfach so als Kniff macht oder ob wirklich die Figur mutiert. Auf jeden Fall, dieser andere Mann schaut am Anfang wirklich noch aus wie ein wildfremder Mann, der mit der Stimme von Steve spricht. Und dann plötzlich ist es einfach Steve.
Aber es sieht nur Diana, sieht Steve in ihm. Weil es gibt noch eine Szene, wo er in den Spiegel schaut und da schaut aus dem Spiegel der andere Handsome Man, heißt er im Abspann, zurück. Und nur Diana sieht quasi Steve in ihm. Und ich meine, man fragt sich da schon, hat der Mann Familie, hat der einen Job, wundert sich niemand, warum der eine Woche lang nirgends auftaucht.
Es gibt in der dritten Twin Peaks Staffel einen ähnlichen Strang, der aber viel lustiger gelöst ist und radikaler. Agent Cooper, der quasi im Jenseits ist, taucht dann im Körper eines Mannes, im Körper von Doogie auf, der genauso ausschaut wie Agent Cooper, nur ein bisschen Jerry Lewis-artiger, würde ich jetzt mal sagen. Und dort ist das viel radikaler gelöst. Ja, die Kontroverse, um die noch kurz anzusprechen, ist die, dass die woke Gemeinschaft gemeint hat, das geht überhaupt nicht. Die haben nämlich dann Sex miteinander und es ist eigentlich eine Vergewaltigung dieses anderen Mannes, weil ja eigentlich Chris Pine in seinem Körper drinnen steckt, aber sie den anderen Mann sozusagen benutzt. Damit kann man halt alle Body-Change-Movies aus den 80ern sozusagen einstanzen und ein ganzes Genre mal irgendwie auch ein bisschen begraben, oder?
Genau, bei Patty Jenkins entschuldigt es quasi mit dem Body-Swap, aber beim Body-Swap gibt es ja immer zwei. Hier gibt es ja quasi keinen zweiten, weil der eine Mann ist quasi einfach in the sunken place, heißt es in Get Out oder keine Ahnung. Und irgendwann muss sich ja Diana auch dafür entscheiden, sich von Steve zu verabschieden, um ihre Kräfte wieder zu bekommen, weil die gehen natürlich für sie verloren, weil ihr der Wunschstein ihren Wunsch erfüllt hat. Und dann küsst sie Steve ein letztes Mal und lässt ihn aber dann in so einer völligen Szene des Chaos zurück. Und ich habe auch gedacht, wie geht's dem Typen jetzt gerade? Der hat jetzt quasi eine Gedächtnislücke von über einer Woche. Zwischendrin war er in Ägypten und hat gekämpft und irgendwie Raketen abgeschossen. Also der braucht jetzt, glaube ich, dringend Therapie.
Auf jeden Fall. Und dieser Story-Kniff beschert uns halt ganz cheesy Momente, wo Chris Pine so in 80er Jahre humaner Klamotten herumläuft und sich wundert, was es da schon alles gibt. Ich weiß nicht, ob ein Taschenrechner oder ein Rubikwürfel vorkommt. Das kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, obwohl ich den Film erst vor einem Monat gesehen habe. Aber alle 80er Jahre Klischees werden durchgespielt. Er hat so eine Bauchtasche, die vor 2 Jahren wieder super angesagt war. Also eigentlich so blöde, ironische, modische Verweise ohne Ende.
Er wundert sich auch über Dinge, die es schon gegeben hat, als er gestorben ist, nämlich Rolltreppen, U-Bahnen und noch irgendwas Drittes. Und ich meine, das sind alles so kleine Dinge, wo man sich irgendwann denkt, hat es die Drehbuchautoren nicht gefreut? Also wo liegt das Problem? Und irgendwann, ich finde auch den Bösewicht unglaublich schlecht, obwohl weniger ähnlich. Ich finde diese Zauberstein-Geschichte ist einfach unglaublich deppert. Mir ist auch nicht ganz klar, was er dann eigentlich will. Dadurch, dass er jetzt der Zauberstein ist, geht er quasi immer zu Leuten hin. Wenn die ihn berühren, können sie sich was wünschen und er kriegt aber dafür immer irgendwas. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Er wird immer stärker dadurch auf jeden Fall. Andererseits zerfällt er aber körperlich immer mehr. Also Pedro Pascal blutet dann irgendwie aus allen Sinnesorganen und ist schwitzig und fahrig. Und dann stößt der Film eigentlich auch noch seine eigene Logik um, weil zuvor hieß es eben, man muss Pedro Pascal, also Max Lord, berühren, um einen Wunsch erfüllt zu bekommen. Und dann ist aber bei Reagan im Oval Office und Reagan wünscht sich natürlich mehr Nuklearraketen. Und dann sieht er, dass es ein Programm gibt, wie man sich quasi auf alle Fernsehbildschirme der ganzen Welt schalten kann. Und das macht er dann und sagt, ah, and by that way I touch everybody. Und somit kann man sich quasi auch was wünschen, obwohl er einen nicht berührt. Also ich will jetzt nicht pingelig sein, aber an dem Film geht sich hinten und vorne nicht aus.
Das geht sich alles nicht aus und jetzt wollen wir das Ende in dem Fall nicht verraten, falls ihr noch anschaut. Man muss nur sagen, dieses Ende ja wäre wahrscheinlich in einem B-Movie aus den 50er Jahren durchgegangen. Es geht sich jetzt noch weniger aus und es macht wirklich, es beschädigt ernsthaft ein bisschen diesen ganzen Wonder Woman-Mythos, muss man sagen. Auch das Ende vor allem.
Ja, total. Es ist auch dann ein bisschen cheesy, wenn man weiß, es gibt dann nach dem furchtbaren Ende, das du angesprochen hast, noch eine Sequenz, die kann man spoilen, weil da passiert nichts. Da ist einfach nur ein Weihnachtsmarkt und Diana Prince schlendert über diesen Weihnachtsmarkt und das Ganze schaut aus wie ein Merci-Werbespot, in dem auch Gal Gadots Mann und Kinder und Patty Jenkins Sohn vorkommt. Und das wurde aber nur gedreht, weil man irgendwann mitgekriegt hat, okay, wegen Corona Corona wird dieser Film nicht im Sommer starten, wie es geplant gewesen wäre, sondern zu Weihnachten. Und um das Weihnachtspublikum irgendwie glücklicher zu machen, hat man so eine 5 Minuten völlig sinnlose Sequenz irgendwie auch noch gedreht, die jetzt auch niemandem hilft, finde ich.
Ich habe jetzt versucht, während wir gesprochen haben, noch nachzuschauen, wer der Schuldige ist. Der Schuldige in Sachen Drehbuch. Ganz kurz wollte ich jetzt Patty Jenkins den schwarzen Peter zuweisen, aber die hat Regie geführt nur. Und der Drehbuchautor Dave Callahan, der hat den eigentlich ganz guten Godzilla von 2014 verantwortet und dann aber auch Zombieland und Doom, der Film gilt als einer der schlechtesten Filme überhaupt. Also der ist schuld an dieser Geschichte, die einfach haarsträubend ist, und eigentlich konzentrieren wir uns im Podcast ja auch oft auf die visuellen Schauwerte und sind nicht so storybezogen, aber bei dem Film geht sich das nicht aus und auch die Schauwerte sind ja echt cheesy.
Haltet sich alles sehr in Grenzen. Ich meine, Gal Gadot ist wunderschön, die kann man immer anschauen, aber dann ist auch gescheit, man schaut sich zweimal den ersten Wonder Woman an. Es sind einfach, sie haben glaube ich schon lauter Sachen genommen aus den Original-Comics, also es gibt Max Lord, es gibt den Zauberstein, es gibt Barbara Minerva, die sich dann in die superböse Wicht in Cheetah verwandelt, weil aus irgendeinem Grund darf sie sich zwei Sachen vom Zauberstein wünschen. Und das ergibt aber alles keinen Sinn, sodass man am Schluss wahnsinnig frustriert ist. Das Einzige, was mir kurz gefallen hat, ich glaube, das war gar nicht so lustig gemeint, ist, wie Max Lord zu Reagan stürmt. Da wünscht er sich, glaube ich, oder lässt davor jemanden wünschen, dass er den Präsidenten trifft, damit dieses Treffen überhaupt möglich ist. Das heißt, Reagan wird, glaube ich, von irgendwo anders dann plötzlich dort ins Oval Office gebeamt und er schaut sich so völlig verwirrt um und sagt, I thought I was somewhere else completely. Und inzwischen weiß man ja, dass zumindest Reagans zweite Amtszeit eher schon leicht dement war. Und zuerst habe ich mir gedacht, das ist vielleicht eine Anspielung darauf, aber wir sind ja auch erst 1984 und andererseits will ich jetzt den Drehbuchautoren gar nicht so viel subtilen Witz zuschreiben.
Ja, also Wonder Woman-Fans immer wieder nur den ersten Teil anschauen und vielleicht auch noch Batman vs. Superman, da ist der Auftritt zumindest am Schluss auch ganz toll. Wo ja der Auftritt, das kann man schon sagen, nicht so toll ist, ist der nächste Film mit Wonder Woman, das ist nämlich Justice League in der Zack Snyder-Version. Justice League, ein Film, der von ganz vielen Problemen überschattet war. Während der Dreharbeiten zu diesem Film gab es einen sehr, sehr tragischen Vorfall in der Familie Snyder und Joss Whedon hat die Regie übernommen, der ja seinen eigenen Marvel-Stil hat, seinen ironischen, dieser Tonfall von Joss Whedon und der Tonfall von Zack Snyder hat sich überhaupt nicht vertragen und der Film ist eigentlich sogar unter Hardcore-Fans dieser Art von DC-Filme, ich zähle mich da ein bisschen dazu, ja, ein sehr, sehr ungeliebter. Und das kann man am Schluss jetzt auch noch sagen, dieses Podcast, es kommt ja heuer der Zack Snyder Cut auf HBO Max raus, der so lange ist, dass er halt in eine, glaube ich, vierteilige Miniserie aufgeteilt wurde. Und die Trailer, die es dazu gibt, sind haarsträubend. Also Zack Snyder legt jetzt seinen Director's Cut vor, der viel düsterer, viel besser, viel tiefgründiger sein soll als der Kinofilm von Joss Whedon. Aber was man sieht, ist eine einzige CGI-Orgie von Anfang bis zum Ende. Genau wie diese Schlusssequenz im ersten Wonder Woman-Film, glaube ich, wird das auf 4 bis 5 Stunden mindestens gedehnt werden. Und Gal Gadot hat in dem Ganzen auch ja ein paar Auftritte, die nicht sonderlich charismatisch sind. Damals in der Kinoversion zumindest.
Ja. Ich glaube überhaupt, wir haben vorher schon kurz geredet, ich glaube ja auch, dass die Schauspielkarriere von Gal Gadot sich im Grunde auf diese Wonder Woman-Filme beschränken wird, weil sie ist unglaublich schön und eine Erscheinung, aber ich glaube, sie ist keine Charakterdarstellerin, sage ich jetzt mal. Ich bin sehr neugierig auf die Tod auf dem Nil-Verfilmung, die ja hoffentlich irgendwann kommt, oder sie wird eingestanzt, weil Armie Hammer ja momentan untergeht in diversesten Vorwürfen von sexuellen Übergriffen bis Kannibalismus. Das heißt, keine Ahnung, ob sie sagen, den zeigen wir jetzt euch gar nicht. Da würde sie eine Rolle spielen, aber ansonsten glaube ich, werden wir keine wahnsinnig tollen Filme mit ihr zu sehen kriegen.
Ja, ich glaube, sie ist für diese Rolle wirklich perfekt und das ist jetzt der allerletzte Vergleich. Christopher Reeve ist auch nicht berühmt geworden für seine anderen Filme, sondern nur in einer gewissen Rolle und irgendwie sehe ich Gal Gadot ähnlich, aber ich lasse mich sehr gerne überraschen und sie spielt dann demnächst nur mehr in Indie-Filmen und plötzlich sehen wir Facetten, die wir nicht kennen von ihr.
Das wäre natürlich wunderschön. Was ich noch sagen wollte, ist, man kann ja, es gibt ja da immer so Diskussionen, was ist irgendwie besser, Marvel oder DC. Ich bin grundsätzlich eher vom Tonfall her bei Marvel zu Hause. Muss aber auch sagen, dass mir Superheldenfilme jetzt, wenn man sagen würde, man dreht jetzt mal 20 Jahre keine Superheldenfilme, wäre ich auch total glücklich. Aber mich nervt schon an diesem Justice League DC-Universum auch, dass es einfach so nicht zusammengeht vorne und hinten, weil Wonder Woman sagt ja in Justice League zu Batman oder Superman, dass sie sich quasi vor 100 Jahren von der Menschheit abgewandt hat. Und was sehen wir dann aber? 1984 hat sie sich ziemlich eingemischt. Und das sind alles nur so Kleinigkeiten. Aber wenn man da an diese liebevolle Easter Egg-Setzung von Marvel-Filmen denkt, die irgendwie, keine Ahnung, in Iron Man 3 irgendwas erzählt haben, was dann später in den Avengers auftaucht, das ist dann schon irgendwie auch eine Leistung, das Ganze so als Gesamtkunstwerk zu begreifen, und da versagt DC aber auf voller Linie, finde ich.
Absolut, also das DC-Universum funktioniert gar nicht, das Filmische, und deswegen haben sie das auch aufgegeben, weil die nächsten Filme, die da kommen, The Batman mit Robert Pattinson, ist überhaupt nicht in diesem Universum verankert. Der Joker war ja unglaublich erfolgreich, auch nur vage darin verankert. Also so etwas wie das Marvel Cinematic Universe ist es gar nicht mehr. Und diese Idee wurde auch aufgegeben. Ist auch das Beste, glaube ich, die beste Entscheidung für DC, in diesen Weg zu gehen. Weil, wie du sagst, es funktioniert nicht. Aber ich habe schon so als 8-, 9-, 10-jähriger Comicleser Kopfschmerzen bekommen von diesen ganzen Dingen, die da zusammenkommen. Die alte griechische Mythologie, dann gibt es so eine Pseudoscience. Also wenn man jetzt auf Marvel zum Beispiel den Vergleich herzieht, die Pseudoscience, Spider-Man wird von der radioaktiven Spinne gestochen. Auch da gibt es ja eine kosmische Dimension und eine mythische, weil Thor ist aus der nordischen Götterwelt. Mhm. Also diese Vermischung von allem, das funktioniert alles gleichzeitig. Wie gesagt, als Kind habe ich das nicht ganz verdaut, jetzt ist es mir eigentlich egal. Mhm.
Aber weil du jetzt Thor erwähnst, mit ihm hat es eigentlich auch was gemeinsam, weil ich finde, an dem ersten Thor-Film war es ja unglaublich nett zu sehen, wie Chris Hemsworth sich die ersten paar Minuten, der quasi nur diese Götterwelt kannte, auf der echten Welt bewegt. War unglaublich toll. Da geht er, glaube ich, mal Kakao trinken mit Natalie Portman und dann schmeißt er die Tasse so auf den Boden, weil man das halt bei den Göttern so macht, und sagt, another one. Und das, finde ich, ist also dieses, ich lerne eine neue Welt kennen und weiß mich nicht zu benehmen. Das ist ja ein altes Komödiending, aber das können die Superheldenfilme, finde ich, ganz gut nutzen.
Ja, vielleicht ist das auch der einzige Weg, mit solchen Mythologien umzugehen, weil es ist auch kein Wunder, dass die mythologischen Figuren, also aus der klassischen Sagen- und Mythenwelt entnommen, so viel später verfilmt wurden. In einen Spider-Man oder auch einen Batman, das glaubt man recht schnell als Kinobesucher. Aber dann diese nordische Götterwelt zum Beispiel bei Marvel, das ist ein bisschen Conan, aber das ist sehr, sehr schwer umzusetzen, vor allem noch in Verbindung mit unserer Gegenwart. Und ich glaube, da ist dann so eine Art von charmanter Ironie eine der wenigen Möglichkeiten, damit umzugehen. Und im ersten Wonder Woman ist er doch super gelöst.
Das stimmt, ja. Weißt du eigentlich, darauf habe ich nämlich auch keine Antwort, könnte Diana zurückkehren auf diese Insel oder kann man auf die Insel nie mehr zurück, wenn man sie einmal verlassen hat?
Zumindest, ich weiß es nicht genau, aber zumindest die Filmemacher kehren immer wieder zurück, weil auch der Justice League-Film zu einem Teil auf dieser Insel spielt, unter Wasser natürlich, da gibt es noch das Aquaman-Reich. Es wird ja dann mehr oder weniger diese Insel ausgelöscht von einem noch größeren digital superbösewicht.
Um Himmels Willen. Mir ist gerade noch was eingefallen, nämlich die horrendest, schlechteste Szene in Wonder Woman 84 ist, wo sie dringend nach Ägypten fliegen müssen und sie kommen aber drauf, Steve hat natürlich keinen Pass, sie denken nicht darüber nach, dass der Mann, in dem er steckt, sicher einen Pass hätte, und er schaut ihm auch ähnlich. Stattdessen stehlen sie ein Flugzeug vom Museum, was, glaube ich, nicht so einfach geht. Dann kann auch noch der Pilot aus dem Ersten Weltkrieg diesen hochmodernen 80er-Jahre-Jet fliegen, nachdem er dreimal Oh my God gesagt hat und auf mehrere Knöpfe gedrückt hat. Dann fliegen sie los. Dann sagt Wonder Woman, oh, I forgot, there's radar, they can see us now. Dann fällt ihr aber praktischerweise ein, dass sie Dinge ja unsichtbar machen kann. Und das Einzige, mit dem er das vergleichen kann, ist, wenn Kinder miteinander spielen, so ein Rollenspiel, dann sagen sie immer diese super Phrase, na, sagen wir, du weißt das noch gar nicht. Oder sagen wir, da ist jetzt ein Zauberwald. Und genauso, glaube ich, ist dieses Drehbuch geschrieben worden, ohne irgendwie zu schauen, ob das zueinander passt.
Ja, uns raucht der Kopf heute und er raucht uns selten. Wir empfehlen Wonder Woman, und beim zweiten Teil mischt sich Skepsis rein.
Auf jeden Fall.